Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Allmählich gehen die Sommerferien zu Ende, allmählich kehren alle an ihre Arbeitsplätze zurück und schon beschäftigt uns wieder eine alte Debatte. Die Frage nach einer längeren Lebensarbeitszeit. Sollen wir die Rente mit 63 schleunigst wieder abschaffen und das Rentenalter hochsetzen auf 67 plus, weil nur so unser Renten- und Sozialsystem finanzierbar bleibt? Oder ist eine längere Lebensarbeitszeit in Zeiten von Work-Life-Balance illusorisch? Wie lange sollen und wie lange wollen wir überhaupt arbeiten? Darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 und mit unseren Gästen. Uta Kirschten, Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Sächsischen Hochschule Zwickau. Schönen guten Morgen, Frau Kirschten.
Guten Morgen, Frau Steinhauer.
Und mit dem Volkswirtschaftler Dr. Oliver Stettes, der beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln das Cluster Arbeitswelt und Tarifpolitik leitet. Herzlich willkommen, Herr Stettes.
Schönen guten Morgen in die Runde und an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Herr Stettes, Sie sind 1970 geboren, gehören zum goldenen Jahrgang, wie ich vorhin erfahren habe im kurzen Vorgespräch. Demnach könnten Sie also in 10 Jahren mit 63 in Rente gehen. Das wollen Sie aber nicht, weil Sie sagen, Rente mit 63 ist ein Sündenfall der Politik. Worin genau besteht dieser Sündenfall?
Ja, der Sündenfall besteht darin, dass wir bei dem Thema, wie möchte ich meine Lebensarbeitszeit organisieren oder meine wöchentliche Arbeitszeit organisieren, häufig in ein Dilemma hineinlaufen zwischen dem, was aus gesellschaftlicher, aus volkswirtschaftlicher Sicht erforderlich ist und das, was wir als Einzelperson uns vielleicht für uns überlegen, wie wir gerne unsere Lebensarbeitszeit gestalten möchten. Und der Sündenfall ist es deshalb, weil hier frühzeitig, in dem Sinne früher als erwartet, eine große Anzahl von Fachkräften, gut verdienenden Fachkräften, gut ausgebildeten Fachkräften, Personen, die auch benötigt werden auf dem Arbeitsmarkt, frühzeitig ausgestiegen sind. Das hat die ohnehin schon bestehenden Fachkräfteengpässe verschärft. Und langfristig gesehen, Sie hatten jetzt mich gerade angesprochen, ob ich mit 63 in den Ruhestand gehen möchte. Mhm. Das würde ich ja nur mit Abschlägen machen können, voraussichtlich, weil ich dann die 45 Beitragsjahre im Alter von 63 Jahren wahrscheinlich nicht haben werde. Und das ist dann ein Individuumskalkül. Und das Problem ist, wenn wir frühzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden, bedeutet das, dass wir das, was wir ohnehin schon beobachten müssen, dass wir weniger werden auf dem Arbeitsmarkt, dass wir das noch verschärfen würden. Und deshalb ist das sind alle Diskussionen über einen frühzeitigen Renteneinstieg aus gesamtwirtschaftlicher Sicht in dem Sinne kontraproduktiv, mit Blick auf Erhalt der sozialen Sicherungssysteme, aber auch mit Blick auf Standortattraktivität. Und individuell ist das natürlich eine ganz andere Fragestellung.
Ja, und individuell ist es natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt als Zimmermann mit 67 noch Balken schleppe oder ob ich im Büro sitze. Ne? Aus dem Dilemma komme ich ja nicht raus.
Ja, das habe ich befürchtet, dass Sie das sagen. Weil dahinter steckt so ein bisschen die Vorstellung, dass wir immer in einer Tätigkeit sind und häufig wird das dann unterlegt mit Umfragen, die sagen, kannst du dir vorstellen, bis zum Renteneintrittsalter, dem gesetzlichen, auch in dem Job zu bleiben, in dem du gerade bist, und dann sagen viele, nee, das klappt nicht. Das ist auch in Ordnung so, weil die Jobs auch möglicherweise nur für eine begrenzte Zeit ausübbar sind, in der Form, wie sie gestaltet sind. Und da muss man sich einfach frühzeitig Gedanken machen als einzelne Person, aber auch gemeinsam mit dem Arbeitgeber. Wie verändern wir die Tätigkeitsstruktur? Wie verändere ich meine berufliche Laufbahn, dass ich eben auch bis zu einem gesetzlichen Renteneintrittsalter arbeiten kann, was am Ende des Tages auch erforderlich ist und gegebenenfalls sogar darüber hinaus.
Mhm. Frau Kirschten, wie sieht das bei Ihnen aus mit Ihren Plänen? Sie sind Babyboomer, genau wie ich, also Sie sind Jahrgang 65.
Also ich plane jetzt erstmal schon sozusagen bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter zu arbeiten, wobei das natürlich bei meiner Tätigkeit viel einfacher ist als bei dem Tischler oder dem Dachdecker oder auch den Krankenschwestern, die ja auch körperlich viel mehr strapaziert werden. Ja, also insofern denke ich, ist es sozusagen für die wissenschaftlichen Berufe einfach viel einfacher, noch länger zu arbeiten. Mhm. Aber also Es ist natürlich, gesamtgesellschaftlich ist das natürlich schon sozusagen, ist es ein Dilemma, wir müssten länger arbeiten. Andererseits denke ich, die Möglichkeit, dass Menschen auch früher aus dem Erwerbsleben ausscheiden können, die Möglichkeit sollte man vielleicht doch erhalten, auch die Rente mit 63, und dann eher versuchen sozusagen über positive Anreize die Erwerbstätigen dazu zu bringen, dass sie gerne selber noch länger arbeiten möchten, ja, oder weiterarbeiten möchten und noch länger zur Verfügung stehen. Also es ist natürlich ein Dilemma, aber gerade sozusagen jetzt das zu verbieten und zu sagen, diese Möglichkeit abzuschaffen mit 63, das, ob das nun unbedingt dazu führt, dass die Erwerbstätigen wirklich bis zum offiziellen Renteneintrittsalter arbeiten, das ist nochmal die andere Frage. Denn viele scheiden ja auch jetzt schon vorzeitig aus oder aufgrund von Krankheit oder anderen Gründen. Das heißt, der Anteil, der wirklich bis zum offiziellen Ruhestand arbeitet, der ist ja geringer als sozusagen die Kapazität, die wir hätten.
Zu diesen positiven Anreizen, von denen Sie sprechen, gehört seit Corona ganz oft auch Homeoffice. Wie arbeiten Sie aktuell? Sind Sie häufig im Homeoffice oder sind Sie meistens an der Uni?
Ich mache beides. Ich bin sozusagen die Hälfte der Zeit bin ich an der Uni und die andere Hälfte bin ich zu Hause und kann das sozusagen auch aufgabenbezogen wunderbar abwechseln.
Also, und das können Sie auch, weil Ihre beiden Kinder groß sind, die sind erwachsen.
Mhm. Ja, genau.
Wie haben Sie das gestaltet, als die noch kleiner waren?
Oh, das war sehr schwierig, ja. Also wir sind, ich lebe schon in einer Doppelkarriere und wir hatten damals natürlich schon genau die Probleme, die heute auch immer noch viele haben, dass wir eben mit zwei Kindern, beide in der wissenschaftlichen Karriere, mit vielen Aufträgen deutschlandweit, dass wir immer unterwegs waren und leider auch keine Großeltern hatten. Und insofern war unsere Rettung wirklich die gute Infrastruktur, was den Kindergarten angeht und nachher den Hort. Also gerade auch, wir leben in Halle, da ist sozusagen die Infrastruktur sehr gut, die hat uns gerettet. Ansonsten ist das einfach sehr schwierig.
Viele wünschen sich dieses berühmte Work-Life-Balance und das klingt immer so, als gehöre Arbeit nicht zum Leben. Wie ordnen Sie Arbeit ein, Frau Kirschen?
Also wir haben natürlich ganz viele Facetten, ja, zwischen Arbeit und Leben. Also wir haben ja zum einen eben die Erwerbstätigkeit, wir haben aber natürlich auch ganz viel Arbeit, die eben nicht bezahlt wird, wie zum Beispiel die Haushaltsarbeit, die Kindererziehung. Wir haben aber auch Tätigkeiten, wenn Sie an ehrenamtliche Tätigkeiten denken, die wir gerne tun, die wir auch freiwillig übernehmen. Also insofern ist das Arbeitsspektrum eigentlich sehr breit, aber auch natürlich das Spektrum des Privatlebens ist auch sehr breit, ja. Das sind Freunde, das ist Familie, das sind Hobbys. Also insofern haben wir da eigentlich schon ein sehr großes Spektrum. Und bei dieser Work-Life-Balance geht es ja auch nicht unbedingt darum, immer unbedingt eine Ausgewogenheit zu haben oder ein Gleichgewicht zu haben, sondern es geht darum, dass jeder und jede individuell für sich entscheiden muss, wie viel Zeiten brauche ich für meine Familie, für meine Kinder, wie viel Zeit möchte ich auch für meine Arbeit aufwenden, investieren. Also es geht um einen individuellen Ausgleich zwischen diesen verschiedenen Lebenswelten.
In den kommenden Jahren verabschiedet sich die Baby-Boomer-Generation aus dem Arbeitsmarkt und wird eine riesige Lücke hinterlassen. Millionen Erwerbstätige werden dann fehlen. Wie können wir trotzdem das Sozialsystem stabil halten und wie können wir Arbeitszeit und Lebenszeit besser zusammenbringen? Das ist unser Thema heute bei Deutschlandfunk Kultur mit Uta Kirschen, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, und mit Oliver Stettes, Leiter des Clusters Arbeit und Tarifpolitik beim Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Und das ist Thema auch für Holger Piel in Gütersloh. Schönen guten Morgen, Herr Piel.
Schönen guten Morgen.
Grüße Sie. Wie sehen Sie das mit der Kombination von Leben und Arbeiten? Und wie wollen Sie da oder wie gestalten Sie es aktuell?
Sie haben ja gerade das Thema, dieses soziale Thema angesprochen. Es wird ja von der Politik gesagt, man müsse deshalb länger arbeiten, weil die Rentenkassen leer sind und sonst das Sozialsystem wegbrechen würde. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass man ja erst ab 520 Euro überhaupt mal sozialversicherungspflichtige Jobs hat. Darum sind die Rentenkassen mittlerweile leer geworden, weil ja immer weniger Leute überhaupt noch so sozialversicherungspflichtig arbeiten. Es wird in geringfügige Arbeit gesteckt, es werden immer mehr Zeit- und Leiharbeitsverträge gemacht und das alles war ja, ist ja eingeführt worden im Rahmen der Agenda 2010 mit Hartz IV. Und werden wir da nicht langsam von wegkommen, dass es diese Geringfügigkeitsgrenze noch gibt, mache ich mir ehrlich gesagt große Sorgen, wie das weitergehen soll. Und auch wenn ich mich jetzt unbeliebt machen will bei einigen, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Beamten auch in die Rentenkassen einzahlen. Das ist so diese ganze Geringfügigkeitsgeschichte, wo wir jetzt die Quittung für bekommen.
Wie sieht es denn bei Ihnen persönlich aus, Herr Piel? Das würde mich noch interessieren. Also sind Sie kurz vor der Rente oder haben Sie noch etliche Jahre vor sich?
Ich bin 34 und ich habe etliche Jahre vor mir. Wann das sein wird, weiß ich nicht, aber es ist ein Thema, weil auch in meiner Erwerbsbiografie die Geringfügigkeit doch dominiert.
Herr Stettes.
Ja, ich erstmal vielen Dank, Herr Piel, für Ihre Anmerkung. Ich muss Sie aber leider ein bisschen korrigieren. Und zwar beobachten wir eigentlich schon seit geraumer Zeit, dass die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung massiv angestiegen ist. Im Kern kann man das eigentlich da sagen, seit den Agenda-Reformen. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum man eine Zeit lang auch das ganze Thema demografischer Wandel, seine Folgen für den Arbeitsmarkt, aber insbesondere auch für die sozialen Sicherungssysteme aus dem Auge verloren hat. Weil nämlich dieser Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, dazu zählt unter anderem auch die von Ihnen genannte Leiharbeit oder Zeitarbeit, weil das sozusagen mehr Geld in die Kassen gespült hat. Und das hat so ein bisschen eigentlich die Herausforderung verdeckt, vor der wir stehen, dass wir einfach schlicht und ergreifend weniger und älter werden, was man vor 20 Jahren schon mal erkannt hatte. Deshalb gab es ja auch 2007 die Überlegung, dann eben die Rente mit 67 einzuführen. Bei den Minijobs ist es so, ja, da kann ich Ihnen insofern zustimmen, dass wir beobachten können, dass wir insbesondere bei den Minijobs in der Nebentätigkeit einen Aufwuchs beobachten konnten im Zeitablauf. Also das bedeutet, da sind Leute in der Teilzeit unterwegs und die machen nebenher einen Minijob. Da können die sich von der Rentenversicherung Pflicht befreien lassen, wenn sie das möchten. Das muss man aber nicht tun. Und da gibt es in der Tat, muss man drüber nachdenken, ob man hier Wege schafft, dass die Leute eher ihre Arbeitszeit in ihrer ersten Beschäftigung in ihrer Teilzeitbeschäftigung ausdehnen. Von daher völlig korrekt. Das Thema Beamte ist ein ziemlich schwieriges. Ich glaube, wenn man heute nochmal das Rentensystem ganz anders praktisch von der Wiese neu aufstellen würde, dann würde man vielleicht ganz anders agieren als damals. Jetzt ist das historisch so gewachsen. Beamte sind nicht Teil der Rentenversicherung. Der Übergang würde entsprechende, sagen wir mal, Herausforderungen mit sich bringen. Und der ändert an dem demografischen Problem aber auch nichts. Weil auch der öffentliche Dienst, das Beamtentum, wird von dem Problem erfasst werden, dass die Babyboomer in den Ruhestand gehen, in die Pension dann gehen und entsprechend dort weniger nachrücken. Also wir
aber
haben
die Kassen würden voller, oder?
Ja, aber nur, das wäre ein Einmaleffekt sozusagen. Also jetzt, wenn man mal das, wenn man mal alle juristischen Herausforderungen außer Acht lässt, man würde das dann mal theoretisch von heute auf morgen machen, dann hätte man heute mal mehr Geld in der Kasse, aber man würde natürlich auch Ansprüche daraus bedienen müssen. Also von daher gewinnt man am Ende des Tages mit Blick auf die demografische Entwicklung eigentlich gar nichts. Also man müsste sich überlegen, gibt es auch bei dem Thema Beamten und deren Ruhestandsversorgung, muss man hier nicht über andere Wege nachdenken, um dem demografischen Wandel gerecht zu werden.
Herr Piel, wie ist das bei Ihnen? Über welche Wege denkt so Ihr Arbeitgeber nach? Also welche Arbeitszeitmodelle hat der?
Da möchte ich einfach nichts zu sagen, weil das momentan bei mir nicht, ich will darüber nicht reden öffentlich, wenn Sie mit der Unverständnis.
Ja, aber verstehe ich gut. Welche wünschen Sie sich denn? Machen wir es mal neutraler.
Also wenn ich es von meinem letzten Einkommen her betrachte, ich habe für 152 Stunden die ich gemacht habe, mal gerade 1.100 Euro netto raus gehabt. Das waren 1.500 Euro brutto. Das war mal gerade der Mindestlohn. Und da würde ich mir extrem wünschen, dass der Mindestlohn nicht nur jetzt um 44 Cent erhöht wird, sondern sehr, sehr hochgegangen wird. Zum Beispiel ab 17 Euro. Und was machen wir denn wirklich mit den 6 Millionen Menschen, die hier nur zum Mindestlohn arbeiten? Die werden ja Stand jetzt auch keine auskömmliche Rente haben. Das sind halt die Themen, die mich bewegen. Also Thema Rente und was wird bei mir in 30 oder gar 40 Jahren sein? Mhm. Wird bei mir nach der Arbeit sofort der Grabdeckel über mir zuklappen oder wie geht es mit mir weiter? Diese Unsicherheit auch.
Ja, man kann nicht planen. Frau Kirschen, das ist ja dann fast schon ein Luxus, diesen Wunsch oder diesen Anspruch zu haben, die Arbeit unseren Lebensphasen anzupassen, wenn man so wenig verdient. Wie kann das in der Praxis verbessert werden?
Tja, das ist natürlich so pauschal, das ist natürlich schwierig zu sagen, aber also ich denke, was wir zukünftig brauchen, sind auf alle Fälle flexiblere Arbeitsmodelle, die eben, wie Sie schon sagen, auch mehr auf die individuelle Lebenssituation auch der Erwerbstätigen eingeht, wo es sozusagen auch flexiblere Lösungen gibt zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten, um eben von mir aus Familienzeiten mehr abzufangen. Andererseits braucht es aber auch sozusagen verlässliche, sichere Beschäftigungsverhältnisse. Also wenn ich immer nur sozusagen in Minijobs arbeite oder in einem prekären Arbeitsverhältnis mich befinde, dann erzeugt das natürlich ganz viel Unsicherheit, wie das Herr Piel jetzt auch gerade berichtet hat. Ja, und die Arbeitgeber müssen den Arbeitnehmern natürlich auch sozusagen eine gewisse Sicherheit bieten und anbieten. Und das wird sich auch darin positiv auswirken, dass die Arbeitnehmer stärker gebunden werden können, verlässlicher da sind, auch motivierter arbeiten. Ja, also in dem Augenblick, wo ich wirklich auch sozusagen gute Beschäftigungsverhältnisse anbiete, von denen die Menschen auch gut leben können, habe ich natürlich auch eine ganz andere Loyalität auf Seiten meiner Arbeitnehmer.
Herr Piel, zunächst mal vielen Dank für den Anruf aus Gütersloh. Und ich würde gern bei diesem Punkt Work-Life-Balance wieder einhaken und auch bleiben. Frau Kirschen, das ist ja kein neues Phänomen. Also darüber haben Sie vor vielen Jahren schon ein Buch geschrieben. Damals nannte man das noch Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Warum klappt das immer noch nicht optimal?
Also ja, es ist wirklich bestimmt schon seit 20, 30 Jahren Thema. Es ist schon besser geworden. Also es gibt, wie wir jetzt ja sehen, es gibt jetzt ja auch mehr flexible Arbeitsmodelle. Wir haben jetzt sozusagen gezwungen durch Corona, haben wir ganz viel Erfahrung mit dem Homeoffice gemacht. Viele möchten ja auch gerne da drin bleiben, vielleicht nicht vollständig, aber zumindest so 2, 3 Tage die Woche wäre schon nicht schlecht. Und das hat natürlich auch gerade den flexiblen Arbeitszeit-Arbeitsortmodellen einen großen Schub gegeben.
Also, welchen zum Beispiel, dass wir mal ein paar nennen?
Na, dass Arbeitgeber viel, viel eher bereit sind, jetzt auch wirklich sozusagen zumindest flexiblere Arbeitsmodelle anzubieten, ja. Also die Mitarbeiter sozusagen teilweise ins Homeoffice zu lassen, auch wenn es jetzt einige Unternehmen gibt, die gerade wieder das zurückziehen und gerne ihre Mitarbeiter wieder sozusagen im Büro hätten die ganze Woche. Aber diesen Durchbruch, diese deutliche Verbreitung von Homeoffice und von einer größeren Flexibilität beim Arbeitsort und bei der Arbeitszeit, das hat es vor 2020 nicht in dem Maß gegeben. Also dazu hat uns wirklich Corona geholfen, ja, als ein positiver Effekt.
Also es gibt das Modell Gleitzeit, es gibt das Modell Teilzeit. Welche, Herr Stettes, welche Modelle haben sich denn überhaupt bewährt in den letzten Jahren?
Also das Thema flexible Arbeitszeiten, das hat sich mittlerweile etabliert in den unterschiedlichsten Facetten, weil man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, weil die Unternehmen haben Interesse an flexiblen Arbeitszeiten, beispielsweise weil die Aufträge im Zeitablauf schwanken und man entsprechend reagieren kann, dass man mal mehr Arbeit verrichtet und an anderen Tagen oder in anderen Zeiten etwas weniger Arbeit verrichtet. Und natürlich, weil die Beschäftigten selber ein Interesse daran haben, ihren Arbeitsalltag so zu gestalten, dass sie private Anforderungen mit beruflichen Anforderungen besser mit in Einklang bringen können. Und da ist eine Flexibilität der Arbeitszeit sozusagen sinnvoll. Und das gibt es in unterschiedlichen Facetten. Sie haben Gleitzeit angesprochen. Es gibt in dem Sinne individuell verabredete Arbeitszeitarrangements im Rahmen von einer Teilzeit. Sie können ja im Prinzip Teilzeit sich überlegen, naja, bei einer 50% Teilzeit jeden Tag, jeden Vormittag. Aber Sie können das natürlich auch völlig individuell absprechen. Und das setzt sich mehr und mehr durch. Das können wir ganz gut beobachten. Sie haben das Thema Vertrauensarbeitszeit, wo man sagt den Leuten, ihr habt im Grunde genommen, wisst am besten, wie ihr eure Aufgaben zu verrichten habt. Und wir überlassen es dann euch auch entsprechend die Arbeitszeit so zu planen, dass ihr damit zurande kommt. Und das setzt sich dann durch. Und Homeoffice ist natürlich eine Form, wo neben der häufig dann flexiblen Arbeitszeit, dass man sagt, okay, man kann auch mal abends arbeiten und nicht unbedingt zu den üblichen Geschäftszeiten, dass dann eben noch diese räumliche Flexibilität hinzukommt, dass man sagt, ich mache das von zu Hause oder von unterwegs.
Gibt es alle diese Möglichkeiten auch bei Ihnen am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln?
Ja, ich würde jetzt natürlich am liebsten sagen, wir sind der absolute Vorreiter und die Avantgarde, aber wir gehören leider zu, also was heißt leider, wir gehören zu all den oder zu der Vielzahl von Unternehmen, die genau das machen, also die im Grunde genommen flexible Arbeitszeitmodelle anbieten, die individuelle Arbeitszeitarrangements anbieten, die Homeoffice oder beziehungsweise mobiles Arbeiten anbieten und da auch keine Vorgabe in dem Sinne machen, weil das dann, ob und wie das funktioniert, am ehesten die Teams entscheiden können. Das ist also, da geht die Führungskraft ins Benehmen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und guckt, was passt am besten für uns, damit die Arbeit funktioniert, was passt am besten für euch, damit ihr eure Bedürfnisse und Ansprüche genug berücksichtigt findet. Und wir haben natürlich zum Beispiel Formen, die dann noch nicht ganz so häufig vorhanden sind, so sogenannte Sabbaticals, wo man mal eine Auszeit nehmen kann, wo man entsprechend vorher Arbeitszeit anspart, um dann eine gewisse Zeit für welche Dinge auch immer dann entweder weniger zu arbeiten oder vielleicht mal eine komplette Auszeit zu nehmen.
Gudrun Wilhelmi in Berlin hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Guten Morgen, Frau Wilhelmi.
Ja, einen schönen guten Morgen. Ich wollte mich meinem Vorredner, also dem Hörer, anschließen. Diese ganzen Probleme sehe ich auch. Ich bin inzwischen Rentnerin und wollte auf ein damit zusammenhängendes Problem aufmerksam machen. Einmal die Stellung von alten Menschen in unserer Gesellschaft. Es gibt eine Altersdiskriminierung ohne Ende. Keiner will es so richtig sehen. Ich selber habe erlebt, dass ich bei meinem letzten Minijob, den ich hatte vor der Rente, gemobbt worden bin, weil das sei ja eigentlich ein Studentenplatz. Ich habe es auch von anderen so vernommen. Den Leuten wird geneidet, wenn sie eine gute berufliche Karriere haben oder einigermaßen, dass sie mehr verdienen als die jungen Kollegen. Wir werden nur wahrgenommen als Leute, die viel kosten durch die Renten, die da sind. Also ich finde, da muss auch in der Gesellschaft umgedacht werden, wenn man möchte, dass alte Leute oder ältere Leute übers Rentenalter hinaus berufstätig sind und nicht vorher, vielleicht auch aus psychischen Gründen, weil sie gemobbt werden, rausgehen, habe ich nicht gemacht, war bei mir so nicht der Fall. Dann muss man eben auch, wie vergleichbar bei Behinderten, Arbeitsplätze und Arbeitsplatzatmosphären schaffen, wo das reinpasst. Ja, dass man das ein bisschen angleicht, dass man den Leuten Mut macht, auch länger zu arbeiten und dass man ein Klima schafft in den Betrieben, wo alle Generationen, ja, man spricht immer nur von der Diversität, was weiß ich, aber man lässt jedes Mal die Alten in dieser Diskussion rausfallen. Und ich finde, das muss mit rein.
Das war also so, dass, was Sie erlebt haben, dass das Klima erstens schlecht war, weil es auch überhaupt kein gutes Miteinander gab. Also Sie waren da losgelöst von den anderen.
Genau, und ich wurde gleichzeitig noch vom Jobcenter unter Druck gesetzt, ich soll doch früher in Rente gehen. Ja, und das war nicht nur bei mir so der Fall. Also man hat wirklich großflächig versucht, ich kann hier nur von Berlin reden, ja. Die Leute, die beim Jobcenter waren und dazu verdient haben, eher rauszudrängen, weil man dann da die Kosten spart.
Frau Kirsten, Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz, ein gängiges Problem?
Kann ich so pauschal jetzt nicht sagen, aber Frau Wilhelmini, was Sie angesprochen haben, ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil wir haben schon häufig einfach noch diese Jugendzentriertheit in den Unternehmen. Ja. Und die ist natürlich umso stärker ausgeprägt, je größer auch die Fachkräfteengpässe sind und je mehr die Betriebe auch Nachwuchskräfte suchen. Aber das ist schon ein Problem und bislang vergessen viele Betriebe wirklich auch sozusagen ihre mittelalten und älteren Mitarbeiter ausreichend wertzuschätzen. Ja, diese so eine alte, also auch eine altersgerechte, nicht nur eine altersgerechte Arbeitskultur, das heißt, dass ich mich um die Gesundheit kümmere, um altersgerechte Arbeitsplätze, das ist natürlich wichtig, aber gerade diese Wertschätzung, das ist ein Punkt, der zumindest teilweise immer noch viel zu kurz kommt, und das haben Sie ja gerade sehr eindrücklich geschildert, Frau Wilhelmini. Hier muss man ansetzen, und dass man eben alle Generationen, die wir im Unternehmen haben, und das sind ja im Augenblick immer noch 4 Generationen, dass man alle ähnlich wertschätzt und ja, und bei jeder Generation sozusagen auch die Vorteile oder die besonderen, die Besonderheiten hervorhebt und vor allen Dingen auch versucht, sozusagen Synergieeffekte zu erreichen, die Zusammenarbeit genau. zwischen den verschiedenen Generationen zu stärken. Und sie können ja auch gut voneinander sozusagen profitieren, auch lernen. Ja, die Älteren haben ja so viel Erfahrungswissen, was sie an die Jüngeren weitergeben können. Und andererseits können die Älteren aber auch von den Jüngeren lernen, gerade was vielleicht digitale Technologien angeht oder neue Arbeitsmethoden oder so. Also eigentlich, wenn man das fördern würde, dann könnten die Unternehmen hier große Lern- und Synergieeffekte erreichen.
Also das Bild ist ja nicht neu, es passt aber immer, der Fisch stinkt vom Kopf. Was mache ich denn, wenn ich eben einen Chef, eine Chefin habe, die überhaupt keine Lust hat auf ein gedeihliches Miteinander? Also selbst wenn ich hingehe, ich unterstelle mal Frau Wilhelmi, dass Sie versucht haben, das zur Sprache zu bringen. Haben Sie es versucht?
Ich habe versucht, das zur Sprache zu bringen, weil das wirklich auch Eingreife dann waren in meine Arbeit und dann Sachen plötzlich nicht mehr funktionierten und. Und der Chef meinte dann, ich habe durchgehalten bis zur Rente. Und der Chef meinte dann, ja, ich hätte vorher etwas tun müssen. Das hilft mir hinterher gar nichts, muss ich ehrlich. Und das war dann noch eine psychologische Einrichtung. Da zieht es einem dann die Schuhe aus.
Ja. Herr Stettes, noch eine Ergänzung dazu?
Ja, ich möchte, Frau Wilhelmi, Sie haben, es ist bedauerlich, dass Sie diese Erfahrung gemacht haben. Und ich möchte eigentlich Ihren Einzelfall gar nicht bewerten. Ich würde es ein bisschen anders sehen als Frau Kirchten, dass sich da nichts getan hat. In der Tat hatten wir lange Zeit, sagen wir mal, relativ negative Altersbilder. Das ist sicherlich auch gesellschaftlich noch gefördert worden in einer Zeit, wo wir gedacht haben, die Alten in Anführungszeichen müssen Platz schaffen für die Jüngeren am Arbeitsmarkt. Aber das ist schon lange vorbei. Und viele Unternehmen haben sich dann auch eine blaue Nase geholt. Nicht zuletzt auch im Zusammenhang mit der Rente mit 67, weil sie festgestellt haben, dass die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann ausgeschieden sind, dass die ihnen auf einmal fehlen und wie wertvoll diese waren. Und das ist eine Erfahrung, die wir eigentlich schon in den letzten 2 Dekaden gemacht haben, dass die Unternehmen mehr und mehr dazu übergegangen sind, eben das Erfahrungswissen ihrer älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen zu lernen. Vor allen Dingen auch in der Kombination, was Frau Kirchten dann zu Recht gesagt hat, in der Kombination mit dem Wissen, was jüngere Fachkräfte nachbringen, entsprechend das zu kombinieren. Und was, wo man früher noch vom alten Eisen häufig gesprochen hat, da sind heute sozusagen, ist ein großes Interesse, die älteren Beschäftigten als Potenzialquelle zu identifizieren. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb mehr und mehr Unternehmen dazu übergehen, frühzeitig ihre Beschäftigten, wenn sie sich dem Renteneintrittsalter nähern, anzusprechen und sagen, Mensch, kannst du dir vorstellen, unter welchen Voraussetzungen kannst du dir vorstellen, noch entsprechend über diesen Zeitpunkt hinaus zu arbeiten. Und dass sie so persönlich eine solche Erfahrung gemacht haben, ist sehr bedauerlich, und das ist auch ein ziemlich unkluges Verhalten. Vor allen Dingen dann, wenn ihr Arbeitgeber erst relativ spät auf das reagiert, was sie entsprechend dann möglicherweise frühzeitig artikuliert haben.
Ja, danke schön.
Frau Wilhelmi, wir haben zu danken für den Appell aus Berlin.
Dankeschön.
Und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Ja, ich schalte das Radio wieder an. Danke.
Danke, dass Sie angerufen haben. Und gerne. Wir gehen zu Annette Scheblitz in Graal-Müritz. Guten Morgen, Frau Scheblitz.
Guten Morgen.
Erzählen Sie uns von sich, Ihrer Arbeit, Ihren Lebensarbeitsplänen.
Ich möchte gerne auf den ersten Anrufer nochmal zurückkommen, dass ich das genauso sehe, dass es sich einfach lohnt, das Rentensystem zu reformieren, dass wirklich jeder in die Rentenversicherung einzahlt, einschließlich Beamte und öffentlicher Dienst, Selbstständige, weil man muss es einfach anpacken, weil das Problem wird ja nicht kleiner. Und das Ungerechtigkeitsempfinden, glaube ich, in der Bevölkerung ist einfach mittlerweile so groß, weil man nicht verstehen kann, dass normale Angestellte bis 67, teilweise soll das Rentenalter noch höher gesetzt werden, arbeiten sollen. Bei einer Rente, ich glaube, ich bin jetzt 53, ich werde 47% vom Nettolohn bekommen. Mhm. Und die, die nicht eingezahlt haben, bekommen 82%. Mhm. Vom öffentlichen Dienst und von den Beamten. Und da glaube ich einfach für unsere Kinder, wir müssen was tun, weil es wird nicht besser werden. Und ich sehe es nicht so, wie der Herr gesagt hat, ich habe den Namen jetzt vergessen.
Herr Stettes ist unser Gast oder Herr Piel war der Anrufer.
Herr Piel, glaube ich, war, dass es nichts bringt. Wir müssen es anpacken. Natürlich wird das schwer und jeder, der von diesem Rentensystem partizipiert und nichts dafür tun muss, wird sich natürlich schwer tun. Aber es wird immer nur davon geredet, was können die Arbeitgeber tun, was können wir Rentner tun oder die Rentner tun. Aber nie davon, was können die dafür tun, die nichts ins System eingezahlt haben.
Ja. Herr Stettes also hat dazu ja vorhin gesagt, Frau Schäbitz, das ist historisch so gewachsen. Ich würde Sie gerne nochmal, Herr Stettes,
ich würde Sie... Ich aber immer diese Antwort, das
ist historisch gewachsen. Also ich würde jetzt mal sagen, ist ja nicht in Stein gemeißelt, auch Historie kann man ändern. Genau. Oder man kann in die Zukunft gucken und sagen, Leute, das machen wir jetzt anders. Erklären Sie auch bitte nochmal, Herr Stettes, weshalb Sie dafür schlechte Chancen sehen.
Ich sehe die Umsetzungschancen als schlecht an, beziehungsweise man muss sich vergegenwärtigen, dass für diejenigen, die derzeit als Beamte beschäftigt sind, in Anführungszeichen, es ist ja in dem Sinne kein Beschäftigungsverhältnis, rechtlich gesehen, dass man da wahrscheinlich gar nichts ändern kann, sondern dass man das System dann nur für diejenigen...
Das finde ich, ist leider immer der Punkt, immer diese Antwort, es ist historisch gewachsen, das verstehe ich, aber das ist doch ein Punkt, den wir anpacken müssen. Man kann sich doch nicht immer wieder darauf zurückziehen, dass es historisch gewachsen ist und dass es schwierig ist. Sicherlich ist es schwierig, aber das ist ein ganz großer Fuß unseres Rentensystems, der uns fehlt in der Kasse, oder nicht?
Also ich würde Ihnen da in dem Sinne gar nicht widersprechen wollen. Natürlich muss man es anpacken, aber ich warne davor, sich davon die Lösung unserer Rentenproblematik, die wir in der aktuell in der Rentenversicherung beobachten können und vor der wir vor allen Dingen in Zukunft stehen, dass man das als Lösung betrachtet.
Als Lösung, aber ein Teil der Lösung.
Darüber kann man ja diskutieren. Sie werden aber eine Umstellung eines Systems nicht bei denjenigen machen können, die schon lange in dem System sind. Das geht rechtlich nicht so einfach. Und das heißt also, der Staat müsste darüber dazu übergehen, zukünftig die Beschäftigten sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen, statt entsprechend als Beamte zu beschäftigen. Das kann er machen. Aber am Ende des Tages, und das ist das Entscheidende, würden wir in dem auch einem veränderten Rentenversicherungssystem, wir würden vielleicht die Gerechtigkeitsdebatte nicht mehr in dem Ausmaß führen, wie wir sie gerade führen und wie Sie sie zu Recht angesprochen haben, aber wir würden an dem eigentlichen Problem, dass wir weniger werden, weniger im Erwerbsleben, dass wir mehr Leistungsempfänger haben, dass wir vor allen Dingen auch in der Rentenversicherung beobachten können, das gilt für die Beamtenpension gleichermaßen, dass die Bezugsdauern deutlich zugenommen haben, dass wir da in eine finanzielle Unwucht geraten, sodass wir unabhängig davon, in welchen dieser beiden Systeme wir uns bewegen, wir darüber sprechen müssen, die Lebensarbeitszeit zu verlängern. Das geht gar nicht anders. Außer wir machen die Leistungskürzungen, das kann man natürlich auch machen, aber da haben Sie natürlich entsprechend dann auch die Reaktion.
Frau Schäbitz, Ihr Punkt ist deutlich geworden. Mich würde noch bei Ihnen interessieren, wie lange möchten Sie arbeiten? Da unser Thema ja auch die Lebensarbeitszeit ist und die Gestaltung dieser Lebensarbeitszeit.
Also für mich ist es so, ich würde nicht früher in Rente gehen wollen, aber auf keinen Fall bis 67 oder vielleicht 68, 70 arbeiten. Also das finde ich einfach, ich weiß nicht, ob man da noch diesen Lebenswert in dem Alter hat. Das weiß keiner von sich selbst. Und ich glaube, 65 ist schon das Maximum, was man so gesetzlich rausholen kann. Wenn einer für sich selber entscheidet, ich möchte gerne länger arbeiten, würde ich das toll finden, wenn man mehr als 400 Euro dazu verdienen könnte. Mhm. Finde ich eine tolle Idee mit diesen 400 oder 400 10 Euro, ist es natürlich auch schwierig, als Rentner weiterzuarbeiten. Wenn man das attraktiver gestalten könnte, dass diejenigen, die länger arbeiten möchten oder vielleicht in der Woche 20 Stunden arbeiten möchten, das wäre ja auch ein Schritt
und in die richtige Richtung. Ja. Und sagen Sie uns zum Schluss noch, ob Sie das Gefühl haben, dass Sie eine gute Balance hinbekommen zwischen Arbeit und Leben, Work-Life-Balance?
Unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Zeiten, momentan finde ich sehr, sehr schwierig. Aber insgesamt würde ich schon sagen, ja.
Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Graal-Müritz. Wir sprechen über die Lebensarbeitszeit, ob sie länger, kürzer, flexibler sein sollte. Und dazu schreibt uns Holger, ich finde zusätzlich zu den Argumenten, die die Menschen betrifft, auch wichtig, den Blick auf alle Beteiligten in Arbeitsprozessen zu werfen. So wird in vielen Bereichen zunehmend durch Automatisierung eine Steigerung der Produktivität und der Gewinne erzielt. Dies macht es notwendig, auch die Automatenarbeit in die Sozialversicherung einzubeziehen. Was bedeutet das, Herr Stettes? Auch Maschinen sollen Steuern zahlen?
Also so müsste man diesen Vorschlag jetzt erstmal begreifen. Vielleicht meint der Hörer etwas anderes, aber so würde ich ihn auch erstmal auffassen. Das hat dahinter steckt eine Vorstellung, dass Maschinen immer dazu führen, dass Arbeit ersetzt wird und wir aufgrund dessen einen Ersatz brauchen für die ausgefallenen Einkommen aus Arbeit, respektive die dann damit in verbundenen Sozialversicherungsbeiträge. Das ist zum Ersten beobachten wir das in der Vergangenheit gar nicht. Das heißt, das mag zwar in einem Unternehmen mal sein, dass ein Arbeitsplatz wegfällt, aber gesamtwirtschaftlich gesehen hat eigentlich technischer Fortschritt, also Maschinen, wenn Sie so möchten, dazu geführt, dass wir mehr Beschäftigung bekommen haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir aber das Problem haben, dass wir gesamtwirtschaftlich in den vergangenen Dekaden diese Produktivitätsfortschritte, die wir durch technischen Fortschritt erzielen, dass die abgenommen haben. Also wir beobachten sukzessive, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, dass die Produktivitätsfortschritte abnehmen. Also die zusätzlich erzielten Einkommen und Gewinne fallen gar nicht so im vermehrten Ausmaß an, wie man sich das erhofft. Und das Dritte ist, wenn man so etwas machen würde, würde man vor allen Dingen den Anreiz reduzieren, überhaupt in neue Technologien zu investieren. Und diese neuen Technologien sollen ja nicht nur dafür sorgen, dass man an einem Arbeitsplatz produktiver wird, sondern sie sollen ja auch Arbeit sicherer machen und insgesamt dazu beitragen, dass wir gesünder arbeiten, einen Wohlstand erzielen können, den wir möglicherweise sonst nicht erzielen würden, wenn wir diese Maschinen nicht hätten. Deshalb wäre ich da sehr, sehr zurückhaltend.
Also bei dieser Debatte stehen sich ja zwei Seiten gegenüber. Die einen sorgen sich um Wohlstand und Wachstum und die anderen wollen die Arbeit nicht mehr zum Zentrum ihres Lebens machen. Bleiben wir überhaupt konkurrenzfähig und bleiben wir eine starke Wirtschaft, wenn sich die Arbeitszeiten nach den Lebensphasen richten und wenn sich Unternehmen auf alle individuellen Wünsche ihrer Beschäftigten einrichten?
Das muss kein Widerspruch sein. Es ist völlig legitim, dass ich meine privaten Wünsche und Anforderungen, wie Arbeitszeit gestaltet sein soll, wie viel und wann, das gegenüber einem Unternehmen adressiere. Und das Unternehmen muss sich dann entscheiden, passt das zu dem, wie die betrieblichen Anforderungen sind. Und der große Unterschied sicherlich zu einer Situation vor 20 Jahren war, ist, dass die Unternehmen heute viel stärker auf meine Wünsche als Beschäftigter eingehen müssen, sie berücksichtigen müssen, als das noch vor 20 Jahren der Fall war. Das heißt nicht, dass alles erfüllt wird, sondern man kann auch sagen, das funktioniert bei mir nicht. Und dann muss ich als einzelne Person die Entscheidung treffen, okay, passt das Arbeitsumfeld aber sonst, das Einkommen, die Arbeitszeiten etc. pp. Mhm. Oder passt es, ist ein anderer Arbeitgeber schöner, in Anführungszeichen, und dann muss ich ihm wechseln.
Rainer Mux ruft uns an aus Staufen im Breisgau. Schönen guten Morgen, Herr Mux.
Ja, guten Morgen. Ich will mal schnell meinen Lautsprecher ausschalten.
Dankeschön, dann gibt es auch keine Rückkopplung und dann kann man sie ohne Echo hören.
Mhm. Ja, ich bin Rentner. Ich würde gerne in die Diskussion einwerfen, einen Gesichtspunkt, der noch gar nicht zur Sprache kam. Es ist in meinen Augen eine wirklich beängstigende Spaltung der Gesellschaft erkennbar, die sich daran zeigt, dass die Rechten, ich will sie mal Rattenfänger nennen, einen ganz starken Zulauf haben von unzufriedenen Menschen. Und wenn ich mir anschaue, ich bin selbst Rentner, ich habe mein Leben lang gearbeitet, habe gut verdient, habe mir Rücklagen zur Seite gelegt und bin mit meiner Familie gut über die Zeit gekommen. Aber wenn ich mir anschaue, dass ein Rentner, der voll einzahlt, etwa 50% seines Durchschnittsarbeitseinkommens, das er zuletzt hatte, als Rente erhält. Es wird ja unter 50% rutschen. Und ein verbeamteter Mensch, der ähnlich ausgebildet ist, von mir aus einen akademischen Lebenslauf hat und tatsächlich ganz normal arbeitet, mit 80% nach Hause geht, von einem vergleichbaren Arbeitseinkommen, dann ist es in meinen Augen eine ganz große Nachlässigkeit der Politik, aber auch der Sozialwissenschaftler und der Fachleute, immer zu sagen, ja, da können wir so schwer was dran ändern. Das ist ja alles historisch gewachsen. Wie lange wollen wir eigentlich noch zuschauen?
Ja, Frau Kirsten, zwei Punkte. Nachlässigkeit und Spaltung der Gesellschaft hat Rainer Mucks gerade angeführt.
Also Herr Stettes hat es ja vorhin schon gesagt, das ist sozusagen die Beamten, das Beamtentum und auch die Besoldung ist ja historisch gewachsen. Das ist jetzt ja sozusagen im Augenblick, kurzfristig ist es nichts, wo wir schnell was dran ändern können. Man kann natürlich zukünftig, kann der Staat überlegen, welche Aufgaben er wirklich sozusagen an Beamte vergeben möchte. Und ob es nicht auch möglich ist, mehr angestellte Mitarbeiter zu haben. Natürlich, ja.
Kann der Staat das überlegen oder muss der das überlegen? So wie Rainer Mucks es schildert, ist es höchste Zeit, weil es sonst knallt.
Also es würde sich sicherlich lohnen, darüber nachzudenken, ja, welche Aufgabenbereiche auch im Angestelltenverhältnis so genauso gut erfüllt werden können. Es wird sicherlich auch doch Aufgabenbereiche geben, bei denen sozusagen der Beamtenstatus gerechtfertigt ist, ja, aus Sicht des Staates und auch wichtig ist. Aber also diese Diskussion muss schon erfolgen. Er muss darüber nachdenken, um eben diese Unzufriedenheit auch nicht zu hoch kochen zu lassen. Ja, also ich denke, das ist schon ein wichtiger Punkt oder zumindest auch das vielleicht deutlich auch zu begründen, ja, warum man jetzt bestimmte Beamtenverhältnisse aufrecht erhält. Also, aber die Begründung und auch das Überdenken ist schon notwendig, auf alle Fälle.
Sagt Uta Kirsten, Professorin für Betriebswirtschaftslehre, heute zu Gast gemeinsam mit Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln. Dankeschön, Rainer Mucks, für Ihren Anruf aus Staufen im Breisgau. Und inzwischen haben wir eine Menge Mails bekommen mit Meinungen, Erfahrungen und Ideen. Dieter Günther aus Schwerin schreibt, er hat zwei Argumente. Wenn nicht so viele junge, arbeitsfähige Menschen von staatlicher Unterstützung leben würden, könnte ich eine Diskussion über längere Arbeitszeit verstehen, unter den gegebenen Umständen nicht. Zweites Argument, durch Steigerung der Arbeitsproduktivität steigt ständig das Bruttosozialprodukt, unabhängig von der Zahl der Beschäftigten. Dann müssten doch auch entsprechend mehr Renten von weniger Beschäftigten ohne Verlängerung der Lebensarbeitszeit im System finanzierbar sein. Danke für diese Mail aus Schwerin. Benedikt Thüßhaus schreibt, es ist ein interessantes Thema, aber aus seiner Sicht fehlen ihm ein paar Punkte. Seine Punkte, wann fangen wir mit dem Arbeitsleben an? Sind die Voraussetzungen dafür geschaffen? Und dies im Zeichen von Lehrermangel, offenen bzw. unbesetzten Ausbildungsplätzen, ausbauwürdigerer Modernisierung der Infrastruktur in Bildungsstätten, um nur ein paar Dinge zu nennen. Das sollte bei der Diskussion berücksichtigt werden. In manchen Berufen, gerade den unterbezahlten, oft verbunden mit schwerer körperlicher Arbeit, ist ein längeres Arbeiten oft gar nicht möglich. Inge Breitenstein erzählt, ich bin 72 Jahre alt und mit 63 mit Abschlägen in Rente gegangen. Zu diesem Zeitpunkt verstarb meine Mutter, um die ich mich 18 Jahre gekümmert habe. In diesen langen Jahren hatte ich eine wöchentliche Verkürzung der Arbeitszeit beantragt, für die mir mein Arbeitgeber zahlreiche Steine in den Weg gelegt hat. Das war zwar damals schon rechtlich nicht zulässig, aber inzwischen hat sich die Lage mit vielen flexiblen Arbeitszeitmodellen zum Positiven gewendet. Im Jahr 2017 war ich von einer ersten Änderung des Rentengesetzes betroffen, mit dem Frauen nicht mehr mit 60 in Rente gehen konnten, womit ich fest geplant hatte. Ich erinnere mich nicht, dass es damals einen Aufschrei gegeben hätte. Weil es nur die Frauen betraf, da möchte ich kurz einhaken, Frau Kirsten, sind Frauen nicht laut genug gewesen und immer noch nicht, um zu ihren Rechten zu kommen? Und danach mache ich weiter mit der Mail von Frau Breitenstein.
Naja, sie werden schon lauter. Sie werden schon lauter und sie fordern auch ihre Rechte ein. Aber wir, und wir haben, zum Teil ändern sich die Rollenbilder. Aber wir haben schon noch, wir hängen schon noch ein bisschen fest in traditionellen Rollenbildern, auch in dem tatsächlichen Rollenverhalten. Es verändert sich. Ja, es gehen ja auch, Rollen gehen ja nicht so, verändern sich ja nicht so schnell. Es braucht ja Jahre, Jahrzehnte. Es braucht auch neues Verhalten. Da tut sich schon einiges, aber noch nicht genug.
Frau Breitenstein schreibt weiter, allein um die Fachkräfteproblematik zu lösen, halte ich es für wichtig, dass Arbeitnehmer länger bis zur Rente arbeiten. Die Verkürzungen der letzten Jahre waren falsch. Stattdessen sollte man flexible und auch kürzere Arbeitszeiten während des Arbeitslebens weiter ausbauen. 4-Tage-Woche ist ein Modell. Fazit, nicht erst als Rentner beginnt das bessere Leben. Das geht sowieso nur, wenn man gesund ist. Und Steffi Hübner schließlich hat einen Vorschlag. Ich selber arbeite im Gesundheitswesen mit Schichten und Bereitschaftsdiensten. Ich merke jetzt im Alter von 57 Jahren, dass mir ein 24-Stunden-Bereitschaftsdienst mit einer oft hohen Belastung an Arbeit schwerer fällt. Und wenn ich nachts von jetzt auf gleich funktionieren muss, weil es zum Beispiel einen Notkaiserschnitt gibt, dann weiß ich nicht, ob ich das mit 66 noch bewerkstelligen kann. Warum gibt es nicht für ältere Arbeitnehmer mehr Möglichkeiten zum Schutz der Gesundheit oder veränderte Bedingungen, um weiterarbeiten zu können, zum Beispiel nur noch Spätdienst und Frühdienst zu machen? Herr Stettes.
Ja, das ist jetzt ein spezifischer Fall, aber der bringt mich auf einen allgemeinen Punkt, dass wir haben Tätigkeiten, die sind beanspruchend mit Belastungen, also Stichwort lange Phasen von Nachtschicht zum Beispiel. Und da ist es eigentlich von Anfang an klar, da muss man die Arbeit gut organisieren und gestalten, auch von Seiten, jetzt in dem Fall wahrscheinlich eines Krankenhauses, aber insgesamt auch von Arbeitgeberseite, damit man das gut auch bewältigen kann, ohne gesundheitliche Folgewirkungen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und da hoffe ich, dass das in diesem Fall, konkreten Fall, nicht der Fall ist. Man sollte das Kind nicht in den Brunnen fallen lassen. Man muss sich also bewusst werden, dass es vielleicht aufgrund der Tätigkeitsstrukturen, der Aufgabenstrukturen gar nicht anders geht. Stichwort Bereitschaftsdienst, Stichwort Nachtschicht. Und da muss man sich frühzeitig als einzelne Person, weil ich auch eine Eigenverantwortung trage, gemeinsam mit meinem Arbeitgeber ins Benehmen setzen. Okay, wie stellen wir uns das eigentlich vor? Wie soll es denn eigentlich funktionieren, dass ich hier bis 67 beispielsweise arbeite, wenn ich heute 50 bin oder 45 bin? Und dass wir dann entsprechend die Arbeit organisieren, die Aufgaben vielleicht verändern und dass man sich beruflich entsprechend weiterentwickelt. Oder wenn ich das Gefühl habe, das funktioniert bei dem Unternehmen nicht, bei dem ich gerade bin, weil die Strukturen sind so, wie sie sind, da muss ich mir auch selber Gedanken drüber machen, vielleicht nochmal den Arbeitgeber zu wechseln. Kurzum, das kann man gestalten und es ist dann Aufgabe von Unternehmen vor allen Dingen, das zu gestalten. Aber ich trage auch natürlich auch ein bisschen eine Eigenverantwortung, das einzufordern.
Jetzt sagen Sie auch, die Betriebe müssen sich frühzeitig darüber Gedanken machen, wie sie ältere Arbeitnehmer im Unternehmen halten können. Was wären denn dann solche Ideen, um die älteren Arbeitnehmer im Unternehmen zu halten?
Naja, das fängt zunächst einmal damit an, wie gestalte ich ein Arbeitsumfeld? Also wenn es bei den meisten Leuten darum geht, reicht das, was ich heute an Kompetenzen, Wissen mitbringe, reicht das bis zu meinem Renteneintritt? Dann wird man vermutlich sagen müssen, nee, das funktioniert nicht. Das heißt also, ich muss ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem die Menschen in der Lage sind, eigentlich permanent neue Aufgaben und Veränderungen auch angehen zu können, indem ich es ihnen ermögliche, durch zum Beispiel neue Aufgaben oder durch entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen entsprechend diese Aufgaben zu verrichten.
Also Weiterbildung.
Das ist Weiterbildung, aber es ist viel mehr als Weiterbildung, weil vieles passiert in der Arbeit, im Erlernen der täglichen Routine. Problematisch wird es, wenn ich eine Person habe, die nur in einer klassischen täglichen Routine verhaftet ist, wo ich immer nur das Gleiche mache. Und wenn das über 20, 30 Jahre passiert und auf einmal verändert sich was, dann werde ich Probleme bekommen, mich auf diese neue Situation vermutlich einzustellen. Und das muss ich verhindern, frühzeitig verhindern. Das mache ich nicht, wenn ich sozusagen erst 50 oder 55 bin, sondern da muss man eben viel früher ansetzen. Und das ermöglicht es mir auch als als sozusagen Einzelperson, mich weiterzuentwickeln, dass ich sage, ich habe heute eine Tätigkeit, einen Job. Sie haben am Anfang der Sendung den Dachdecker gebracht. Da turne ich auf dem Dach rum. Mal ganz ein bisschen flapsig formuliert.
Der Zimmermann war es, aber der Dachdecker ist auch gut.
Genau. Aber das sind solche Jobs, da bin ich mir bewusst, dass ich vermutlich das körperlich mit 60 oder 65 in der Regel nicht mehr machen kann. Das wird es auch noch Ausnahmen geben. Und das heißt also, ich habe von Anfang an eine klare Perspektive, ich werde mich beruflich verändern. Und das benötigen wir natürlich, wenn sich die Lebensarbeitszeit verlängert, weil wir nicht mit dem in der Tätigkeit bleiben, wo wir vielleicht in den Beruf einsteigen.
Arne Falkenhorst ruft uns an aus Schleswig. Guten Morgen, Herr Falkenhorst.
Guten Morgen. Ja, wenn jetzt gleich irgendwie hier was klappert oder sowas, dann ist das nicht die Rückkopplung, sondern dann ist das der gerade aufgewachte zukünftige Rentenzahler.
Den begrüßen wir ganz begeistert, wenn er wach wird.
Ja, der spielt hier gerade schon ein bisschen und guckt ganz interessiert. Was mir in der Diskussion, also wir haben sehr viele Beiträge auch älterer Personen gehabt, die dann immer, ich sag mal, den aufwerfen, dass sie gerne in die Rente gehen würden, früh in die Rente, und dass das auch immer irgendwie, dass sie dann aber auch mit dem sinkenden Rentenniveau nicht so ganz zufrieden sind. Was mir immer bei dieser Betrachtung fehlt, und das ist nichts, wo man jetzt irgendwie eine Person persönlich angreifen möchte, sondern wo ich eigentlich sagen möchte, einmal, das ist diese Generation der Babyboomer, die, ich sag mal, in unserem Rentensystem nur eine Säule bedient hat oder, ich sag mal, nur eine Säule ausreichend bedient hat, und zwar das Einzahlen und damit das, ich sag mal, Finanzieren ihrer Elterngeneration, die aber nicht ausreichend genug für die zweite Säule gesorgt haben, und zwar, dass wir als Gesamtgesellschaft eben genug zukünftige Rentenzahler haben. Und dementsprechend bricht natürlich das Verhältnis weg, und das ist immer das, was irgendwie, also dort ist, ich empfinde es immer so, dass eine Anspruchshaltung da ist und nicht gesehen wird, dass selber, also auch wenn die Einzelperson das nicht, ich sag mal, verantworten kann, sondern es ein gesamtgesellschaftliches Verantwortung ist, dass dort eben nur eine Säule bedient worden ist und die andere Säule eben nicht ausreichend bedient worden ist. Und dann kommt immer irgendwie dieses auf, alle wollen früh in Rente, wollen noch genug Geld, und gleichzeitig, also ich sag mal, wirft man den jungen Generationen vor, die wollen ja alle nicht anfangen zu arbeiten, die wollen alle nicht Gas geben bei der Arbeit und so. Das finde ich immer so ein bisschen, da ist man irgendwie auf einem Auge, und zwar bei dem, das in den Spiegel blickt, immer relativ blind. So ist meine Wahrnehmung dabei.
Mhm. Wie betrachten Sie denn, Herr Falkenhorst, auf dem Hintergrund Ihre Zukunft? Und wie bereiten Sie sich aktuell auf das vor, oder wie arbeiten, wie leben Sie aktuell?
Also ich bin Projektleiter, bin Ingenieur, und ich sorge dafür, dass Schiffe so aussehen, wie sie aussehen. Ich gehe davon aus, dass ich das ziemlich lange tun werde. Und zwar, also ich sag mal, vorne wird bei mir sicherlich irgendwie die 7 stehen, und ich werde mich selber darum kümmern müssen, dass ich dass ich günstig wohnen werde im Alter, und aber auch, dass ich aus privater Vorsorge entsprechend Zusatzeinnahmen habe, um halt eben meinen Lebensstandard dann halten zu können.
Wie wichtig ist Ihnen dann in dem Zusammenhang auch wieder die Balance zwischen Arbeit und Freizeit?
Also das ist ein Thema, das sich bei uns gerade in der Familie sehr stark stellt. Also wir stellen uns gerade die Frage, ob wir insbesondere aufgrund der Diskussion um das Elterngeld und genau dieser Grenze um die 150.000 zu versteuerndes Familieneinkommen, stellen wir uns gerade die Frage, ob wir beide unsere Arbeitszeit reduzieren, weil uns das am Ende vielleicht, also auf Kosten natürlich der Gesellschaft, vielleicht am besten stellt. Und das ist etwas, wo wir für uns selber natürlich auch, wo wir uns die Frage stellen, ist das ein richtiges Verhalten? Aber ich, also der Umgang
jetzt
der
meldet
Politik
er sich
damit, ja, jetzt meldet sich jemand. Der Umgang der Politik damit ist meiner Ansicht nach, also wir haben sehr, sehr viel spaltende Politik, und die kommt meiner Ansicht nach immer nicht nur aus der rechten Ecke, sondern die kommt auch sehr stark aus der linken Ecke. Und wir haben zwei Volksparteien, die nicht mehr der Ansicht sind, dass sie Volksparteien sein müssen, sondern geht auch immer an diesen beiden Seiten oder diesen beiden Rändern zu bedienen. Also das ist, also ich finde, wir stellen immer das Spalten und nicht das Gemeinschaftliche in den Vordergrund als Gesellschaft.
Frau Kirsten, ich würde Herrn Falkenhorst gerne die Möglichkeit geben, den künftigen Steuerzahler zu beruhigen und Ihnen die Möglichkeit, darauf zu antworten.
Also ich denke, was wir brauchen, das sind sicherlich eine größere Flexibilität im Hinblick auf diese Lebensarbeitszeit, flexible Arbeitsmodelle, wo nämlich genau jetzt in der Familienphase möchte man vielleicht nur Teilzeit arbeiten, ja, oder etwas die Arbeit reduzieren, dass das möglich wird, dass das einfacher wird und dann aber auch sozusagen später wieder voll einzusteigen. Das ist ja häufig auch gerade bei Frauen ein Problem, dass sie in der Teilzeitarbeit verbleiben, dass es schwierig ist, wieder aus den Teilzeitjobs rauszukommen, dass es natürlich auch Teilzeitbeschäftigungen viel weniger karriereträchtig sind und auch die Karriereperspektiven viel geringer sind. Andererseits sind auch zum Beispiel Teilzeitbeschäftigungen für Väter, die sagen, ich will mich aber auch um meine Kinder kümmern, sind auch noch nicht selbstverständlich. Ja, da muss man auch noch drum kämpfen, gerade wenn es um anspruchsvolle Positionen geht, um Führungspositionen geht, da ist es noch gar nicht weit verbreitet. Also sozusagen, ich denke, wir brauchen eine größere Flexibilität von Beschäftigungsverhältnissen in Absprache zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten, um dann je nach Familiensituation oder auch privater Situation teilweise mehr arbeiten zu können, dann wieder ein bisschen runterzugehen und dann aber auch wieder verstärkt einzusteigen. Und wenn wir diese Flexibilität, diese größere Flexibilität, wenn wir das schaffen, dann sind die Mitarbeiter vielleicht auch zufriedener, dann sind sie auch loyaler und stärker gebunden. Und das tut natürlich auch den Unternehmen gut und den Arbeitgebern, ja, dass sie einfach eine stabile, motivierte und natürlich mit der entsprechenden Personalentwicklung auch qualifizierte Belegschaft haben, mit der sie gut und produktiv arbeiten können. Ich würde gerne noch was ergänzen, und zwar vorhin zu der Diskussion der Schichtmodelle. Es gibt mittlerweile diverse Überlegungen, wie wir auch Schichtmodelle und Schichtarbeit flexibilisieren können, anders gestalten können, reduzieren können, gerade im Hinblick auf die älteren Mitarbeiter, die eben nicht unbedingt mehr voll im Dreischichtsystem arbeiten können oder die Nachtschichten durchhalten können oder auch die Bereitschaftsdienste. Da gibt es viele Überlegungen, weil die Unternehmen natürlich auch sehen, ja, gerade der Gesundheitssektor, der ja so gebeutelt ist, sie müssen sozusagen auch die Schichtmodelle ein bisschen verändern. Sie müssen auch den älteren Mitarbeitern entgegenkommen, um sie auch in der Beschäftigung halten zu können. Aber da tut sich eigentlich einiges. Ja.
Ich würde gerne noch mal, Herr Falkenhorst, mit Ihnen auf einen Punkt kommen. Ich bin ebenso hellhörig geworden, als Sie auch so in die Zukunft geguckt haben. Es gibt eine Studie, eine Randstadt-Studie, Work Monitor 2022, der zufolge 41% der Generation Z gesagt haben, sollte die Balance zwischen Arbeit und Freizeit nicht ausgewogen sein, dann wären sie bereit, ihren Job zu kündigen. Wie sehen Sie das, wenn die Balance zwischen Arbeit und Freizeit nicht ausgewogen wäre? Würden Sie dann sagen, tschüss?
Ist die Frage, ob Sie da den richtigen fragen. Also wir haben für uns beide, also wir sind beide sicherlich uns in der Beziehung Menschen, die gerne arbeiten und die auch, also die sehr viel Erfüllung auch in ihrem Job finden. Mhm. Insofern, also ich habe zum größeren Teil nicht den Eindruck, dass ich arbeite, sondern dass ich sehr viel das tue, was ich wirklich ja, liebe, was mir sehr viel Spaß bringt.
Schön, ja.
Deshalb mag das, also insofern, da verschwimmt die Grenze vielleicht ein bisschen. Mhm. Mir ist aber durchaus bewusst, dass ein großer Teil der Arbeitnehmer, da ist es halt einfach wirklich ein klarer Handel. Ich kriege halt Geld, ich werde ordentlich behandelt und dafür stelle ich hier Fähigkeiten und Zeit zur Verfügung. Mhm. Also insofern, ja, wie gesagt, also wir stellen uns die Frage mehr aus organisatorischen Gründen, also wie wir das alles hinbekommen und das ist, ja, also.
Herr Stettes, noch ergänzend am Schluss zu Herrn Falkenhorst, welche Gedanken sind Ihnen gekommen, während Sie zugehört haben?
Ja, also zunächst einmal, der erste Punkt ist das Beispiel von Herrn Falkenhorst, das ist eigentlich schön, weil Sie haben von wir gesprochen, also das heißt, Sie haben eine Partnerin und Sie überlegen, wie Sie Ihre Lebensarbeitszeit auch gestalten wollen, gemeinsam. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir insgesamt auch wieder mit Blick auf das Thema Rente und Renteneintritt im Blick haben müssen. Solche Entscheidungen werden häufig, es sei denn, man ist alleine, im Verbund mit einer Partnerin oder einem Partner getroffen. Und das sind höchst individuelle Kalküle, die dann in der Rolle spielen. Und die müssen sich immer vergegenwärtigen, dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt, dass zum Beispiel die Höhe meiner Rentenzahlung davon abhängt, wie viele und wie lange ich eingezahlt habe. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, in der Tat ist es so, dass wir beobachten können, Wechselwünsche haben viele Menschen und häufig natürlich wegen Einkommens- und Karriereperspektiven oder mal ganz platt formuliert, ich habe einen doofen Chef. Das hatten wir eben ja auch schon mal das Beispiel. Mhm. Das ist einer der Hauptträger für einen Arbeitgeberwechsel. Aber natürlich spielen eben auch solche Sachen eine Rolle, dass ich sage, habe ich hier ein Unternehmen vor mir, habe ich hier eine Führungskraft vor mir, die meine Arbeitszeitwünsche und Anforderungen berücksichtigt, zumindest mal mit mir erörtert und entsprechend dann mir auch die Möglichkeiten gibt, private und berufliche Anforderungen miteinander in Einklang zu bringen. Und wenn das in dem Unternehmen, wo ich gerade bin, nicht der Fall ist, dann ist es völlig legitim und die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt sind heute andere als vor 20 Jahren, dann zu sagen, ich suche mir eben jemand anders.
Arne Falkenhorst, vielen Dank. Wir reden heute mit Oliver Stettes vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und Uta Kirschen, Professorin für Betriebswirtschaftslehre bei Deutschlandfunk Kultur, über die Frage, wie eine angemessene Lebensarbeitszeit aussehen könnte. Und am Telefon in Berlin wartet Frank Mengewein. Mengewein. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Mengewein war richtig. Hallo.
Hallo, grüße Sie.
Bin, weil anfangs gewesen ist, also ich bin doch schon für diese 63er-Regelung. Im Endeffekt sollte das jeder selber wissen, wie er das bewerkstelligen kann. Ich selber bin Krankenpfleger und ich arbeite jetzt seit 1986 durchgehend im Dreischichtsystem. Und für mich war dann eben gerade, weil eben halt auch die gesundheitlichen Probleme, da gibt's eben dann so mittlerweile kleine Sachen, so dass ich halt vor ein paar Jahren dann zumindest die Arbeitszeit verkürzt habe. Mhm. Aber im Gesundheitswesen ist es nun mal so, vorwiegend ist es halt im Dreischichtsystem und wenn man das halt innerhalb einer quasi Station sieht, ist es natürlich auch sehr schwierig, im Prinzip jetzt andere Modelle anzuwenden. Also sprich, dass die Älteren rausgehen aus dem Dreischichtsystem, ist dann die Frage, dass ja dann halt andere in diesem Team dann eben halt diese Schichten von den Älteren übernehmen müssen. Also ich bin im öffentlichen Dienst tätig. Also bei uns gibt es das halt nicht. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren viel verändert. Früher habe ich mal hintereinander 7 Nächte gearbeitet. Das hat sich jetzt minimiert im Schnitt auf 2 Nächte im Monat und so weiter. Also da hat es schon Veränderungen gegeben, aber man kommt eben halt, sagen wir mal so, jetzt aus dieser Drei-Schicht-Schiene
nicht raus.
Genau. Und eine Anruferin hatte vorhin mit der Altersdiskriminierung, gut, das ist bestimmt im öffentlichen Dienst etwas anderes. Also ich fühle mich jetzt nicht altersdiskriminiert. Mhm. Ich bin in meinem Team quasi der Älteste. Ich bin Baujahr 61. Mhm. Also ich habe dann durch die 63er-Regelung kann ich halt in 2 Jahren in Rente gehen. Ansonsten wären es noch 2 Jahre mehr.
Ja. Und das würden Sie auch gerne machen, mit 63 in Rente gehen?
Ja,
das ist
sowas. Auf jeden Fall, ja. Genau. Und dann, wenn es soweit ist, kann man durchaus dann, wenn der Arbeitgeber das möchte, bin ich vielleicht dann auch noch bereit, eben halt noch irgendwie etwas länger noch zu arbeiten.
Also so eine kleine, nette Schicht mal zu übernehmen, die nicht morgens oder ganz spät abends ist. Das finde ich interessant, Herr Mengewein. Also da sind wir ja bei dem Punkt und bei der Frage, sollen Menschen, die demnächst in Rente gehen, nämlich mit 63, steuerfrei dazu verdienen können? Wenn ja, wie viel? Herr Stettes, da schwillt Ihnen wieder der Kamm, wenn Sie sowas hören, oder?
Nein, ich finde es erstmal toll, wenn Herr Mengewein sagt, ich kann mir das vorstellen und jetzt würde ich sagen, das Krankenhaus, in dem er beschäftigt ist, da sollte tunlichst jemand auf ihn zugehen und sagen, pass mal auf, lieber Herr Mengewein, unter welchen Voraussetzungen können Sie sich denn das vorstellen? Mhm. Und wie können wir das gestalten? Weil wenn Herr Mengewein dann, auch das ist völlig legitim für sich, dann entscheidet, er möchte mit 63 in Ruhestand gehen, das ist völlig okay, es ist ja nicht vorgeschrieben. Es hat nur eine Konsequenz unter Umständen mit Blick auf die Rentenzahlung, die da kommt, ob es Abschläge gibt und dergleichen mehr. Dann entsprechend Herrn Mengewein davon zu überzeugen, unter welchen Voraussetzungen das geht. Und wenn das Unternehmen aber erst dann reagiert, wenn Herr weggegangen ist, dann haben wir ein Problem.
Ja.
Dann hat das Krankenhaus ein Problem und dann hat vermutlich auch Herr Mengewein ein Problem zu sagen, ich komme wieder zurück. Vor dem Hintergrund ist das völlig in Ordnung und es macht auch Sinn, dass das so passiert.
Aber steuerfrei dazu verdienen können, ja oder nein?
Naja, steuerfrei ist es nie, weil es ist ja ein Einkommen. Also das muss man sich schon vergegenwärtigen und Einkommen gehören immer versteuert. Und man muss sich schon genau überlegen, soll es eine bestimmte Privilegierung eines Einkommensstroms sein? Also jetzt zum Beispiel der Verdienst, während ich im Ruhestand bin. Also was wir jetzt hier haben, neuerdings seit Anfang des Jahres, ist, dass man, wenn man in einem vorzeitigen Rentenbezug ist, dass man unbegrenzt hinzuverdienen kann. Das war bislang nur denjenigen vorbehalten, die zum regulären Renteneintrittsalter rentenbezogen haben. Das ist eine Änderung, aber gleichwohl muss natürlich dieses Einkommen versteuert werden. Von daher würde ich sagen, keine Steuerprivilegierung, aber es ist gut, dass man entsprechend hinzuverdienen kann.
Hm. Herr Mengewein, haben Sie es denn geschafft, mit diesem Drei-Schicht-System über Jahrzehnte hinweg diese Arbeit ihren Lebensphasen anzupassen? Ging das irgendwie? Also haben Sie, ich weiß nicht, ob Sie Kinder hatten.
Nee, ich habe keine Kinder.
Also anders gefragt, wie war denn das Verhältnis zwischen also Work-Life-Balance?
Gut, okay. Wo ich 30 war, gab's eben halt sowas nicht. Da war das also generell so, dass man eben halt 100% arbeitet und jetzt bei den jüngeren Kollegen ist es eben, also mittlerweile ist es halt so, dass eben halt junge Kollegen bei uns anfangen, die also schon mit einer geringeren Arbeitszeit anfangen und was ja auch okay, also da gehe ich ja auch vollkommen mit und dass man sich heute halt mehr ausprobiert. Das hat eben halt auch zur Folge, dass er halt in den letzten Jahren, habe ich so das Gefühl, dass es ein ständig Kommen und Gehen ist, dass im Prinzip diese alten Strukturen, wie man das von früher kannte, halt ein Team, was über zig Jahre zusammen arbeitete, das gibt es eben halt nicht mehr. Und vorhin zu den anderen Anrufer muss man noch kurz ihr wisst, die Zahler oder die zukünftigen Zahler in den Rentenkassen und so weiter werden weniger, aber das hat ja auch gesellschaftliche Gründe, warum eben halt in den nachfolgenden Generationen eben halt weniger Kinder geboren worden sind. Das hat bestimmt eben halt auch damit zu tun, dass bestimmt das ja auch ein gewisser finanzieller Aufwand ist.
Ja.
Auf der anderen Seite noch als kurzes Gegenargument, wenn ich dann gucke, gerade auch in Berlin, wie viele tausende Schüler ohne Schulabschluss das mittlerweile gibt. Also wo ich zur Schule gegangen bin, gab es keine gab es eben halt niemanden, der da ohne einen Schulabschluss gegangen ist und hätte denn eine Berufsausbildung angefangen. Das sind eben halt Sinn. Und das nächste ist eben auch dieses bedingungslose Grundeinkommen.
Ein Riesenfass auf, Herr Mengewein. Ja. Ich würde ganz gerne einen Punkt, Frau Kirschen fängt schon an zu lachen, einen Punkt rausgreifen von dem, was Sie gerade gesagt haben. Es geht um die Geburten, es geht um diejenigen, die dann das ganze System ja auch tragen sollen. Und in dem Zusammenhang, Frau Kirschen, sind auch Sie dafür, dass wir die Möglichkeiten schaffen, die Geburtenraten wieder steigern zu können? Unter welchen Bedingungen denn? Dankeschön, Herr Mengewein.
Ja, also es braucht natürlich schon sozusagen eine verbesserte Infrastruktur, es braucht mehr Betreuungsmöglichkeiten, es braucht natürlich sicherlich auch eine Verbesserung des Bildungssystems, um die Menschen auch wieder dazu zu motivieren, einfach mehr Kinder zu bekommen. Also klar, das wenn es mir so schwer fällt, mit Kindern dann auch, oder wenn ich mich immer noch entscheiden muss zwischen Kindern und Beruf oder Kindern und Karriere, dann entscheide ich mich häufig vielleicht für die Karriere und den Beruf und gegen Kinder. Ja? Und also insofern sozusagen, hier braucht es sicherlich eine verbesserte Infrastruktur, auch von staatlicher Seite, von Länderseite. Aber der Bildungsbereich ist natürlich auch wichtig. Und ein Aspekt, den Herr Mengelwein gerade gesagt hat, über den sollten wir sicherlich auch nochmal nachdenken, dass wir versuchen, einfach sozusagen den Anteil derjenigen jungen Leute, die ohne Abschluss irgendwie aus der Schule kommen, dass wir da versuchen, sozusagen anzusetzen und die nachqualifizieren oder schon vorher ansetzen, dass eben nicht so viele, also dass wir wirklich sozusagen auf eine gute Qualifikation, nach noch eine gute Schulbildung, Weiterbildung auch auf, vielleicht da auch auf unterschiedliche Modelle setzen, wie wir dann aber auch gerade die jungen Leute in die Beschäftigung bringen können mit und ihnen aber auch sozusagen eine Ausbildung und einen guten Berufseinstieg ermöglichen können. Ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
Anita Dürkop ruft uns an aus Wismar. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Grüße Sie.
Ich heiße Roswitha Dürkop, aber das ist nicht ganz so wild.
Das werde ich aber gerne korrigieren. Roswitha und nicht Anita Dürkop. Frau Dürkop. Erzählen Sie uns.
Ja, zwischenzeitlich ist viel gesagt worden und mein Hauptanliegen war die Altersdiskriminierung am Arbeitsplatz. Ich bin 71 Jahre alt und ich bin mit 62, habe ich in dieser Firma, in der ich heute noch arbeite, noch einen Job bekommen und hatte dann, muss ich schon dazu sagen, das Glück, mit 63 in Mütterrente zu gehen. Ich war mir dessen auch bewusst, also bis 67 arbeiten, was da also passiert am Arbeitsplatz, Digitalisierung etc. pp., das hätte mich sehr, sehr stark gefordert. Und ich weiß auch nicht, ob ich all dem so gewachsen gewesen wäre in diesem Tempo, wie das heute nun mal vonstatten geht. Mein Arbeitgeber hat mir aber damals ein Angebot gemacht und ich bin seitdem geringfügig beschäftigt. Und ich denke, er ist es auch sehr klug angegangen, dass er mir ein Arbeitsfeld geschafft hat. Also ich bin dann nicht nur meine Stunden gekommen und habe dort gearbeitet, sondern ich hatte immer Projekte.
Und die waren nicht digital?
Die waren schon auch, aber ich habe sie beherrscht.
Ah ja. Das ist das Entscheidende. Also das heißt, Sie haben auch Nachqualifikation gemacht, Sie haben es dann gelernt. Auch für, ja, weil
ich habe es auch schon vorher können, ja. Aber sagen wir mal so, so umfangreich. Einfach so umfangreich war mir das, sagen wir mal, schon eine Nummer zu groß. Aber wie gesagt, ich konnte schon, also das ist ja die Voraussetzung, am Computer arbeiten zu können. Aber ja, und so ging das weiter und ich habe heute auch noch mein Projekt, an dem ich sehr, sehr gerne arbeite.
Darf ich fragen, was das ist?
Ja, das ist Digitalisierung und Archivierung von Produktionsunterlagen.
Witzig.
Und das ist vielleicht umfangreich, ja. Aber was die Digitalisierung anbelangt, blicke ich da gut durch. Und ich muss sagen, es macht mir Spaß. Und was ich auch feststelle, dass ich Wertschätzung erfahre.
Schön. Das ist natürlich auch, Frau Kirschen, ein Unternehmen, das jetzt auch noch auf die individuellen Wünsche von Frau Dürkop eingegangen ist oder ihr auch noch Angebote gemacht hat. Ist sowas eher selten nach Ihrer Erfahrung und auch nach Herr Stettes Erfahrung?
Also es nimmt zu.
Oder ist viel Bewegung drin?
Es nimmt zu, aber es nimmt zu und es ist auch, also die Unternehmer kennen zunehmend, dass das immer wichtiger wird, gerade auch sozusagen jetzt frühzeitig auch über die Nachfolge zu reden und frühzeitig auch mit den Mitarbeitern, mit den älteren Mitarbeitern darüber zu sprechen, wie lange wollt ihr bleiben, wann wollt ihr in Ruhestand gehen, könnt ihr euch vorstellen, länger zu arbeiten oder so. Insofern finde ich das jetzt ein sehr schönes Beispiel von Frau Dürkop, dass sie, und sie arbeiten ja auch, ja, jetzt 10 Jahre, seit 10 Jahren in diesen Projekten, aber weiter in ihrem Unternehmen.
Ja, im Unternehmen, ja. Und ich bin ja, wie gesagt, als sehr, in Anführungszeichen, alte Mitarbeiterin eingestellt worden. Das ist ja auch nicht mehr an der Tagesordnung. Das darf man nicht unterschätzen. Ja. Aber wie gesagt, das läuft gut und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ja, so ist es für beide recht zufriedenstellend.
Genau, das ist wirklich ein sehr schönes Beispiel, ja. Also das, also natürlich muss man sozusagen, man muss einfach drüber reden, ja. Die Unternehmen müssen viel mehr darauf, auf die Mitarbeiter zugehen. Sie müssen das besprechen. Sie müssen gucken, was möchtest du als Mitarbeiter? Was kannst du noch? Was können wir anbieten? Und dann kann man aber gut so eine individuellen Lösung finden und damit Also oder eine Voraussetzung ist dann natürlich auch sozusagen, dass ich die Wertschätzung den älteren Mitarbeitern entgegenbringe. Aber andererseits kann ich damit natürlich auch noch Arbeitskapazität halten. Ich kann nicht nur die Arbeitskapazität halten, sondern ich kann auch, die älteren Mitarbeiter können dann auch sozusagen nochmal ihr Wissen weitergeben. Gut, in diesem Falle haben Sie eigentlich sozusagen sich weitergebildet und haben sich nochmal in die digitalen Aufgaben eingearbeitet. Aber das bietet viele Synergieeffekte.
Ja, und es ist wirklich ein schönes Beispiel dafür, wie dann auch die Arbeit in eine Lebensphase wieder ganz gut reinpasst. Mhm. Und deshalb danke ich Ihnen sehr, Roswitha Dürkopp, für diesen Erfahrungsbericht. Danke. Tschüss. Schönes Wochenende nach Wismar. Daniel Sartor ruft uns an aus Konstanz. Guten Morgen, Herr Sartor.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo zusammen.
Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen oder auch davon, wie Sie sich die Lebensarbeitszeit bisher gestaltet haben oder wie Sie sie sich gerne gestalten würden.
Ja, also ich habe mit 16 ganz klassisch erstmal eine Ausbildung gemacht und habe dann lang in dem Beruf gearbeitet. Nach der Ausbildung gut 10 Jahre und habe mich dann entschieden, nochmal was anderes zu machen. Habe mich dann nochmal umorientiert und arbeite jetzt als Baumpfleger. Und die Tätigkeit macht mir Spaß, aber ich kann die unmöglich bis zu meinem Regelrenteneintrittsalter machen. Es ist einfach körperlich so anstrengend, dass das unrealistisch ist. Und zudem verdiene ich so wenig, dass ich mir auch in der Stadt, in der ich arbeite und für die ich arbeite, mir dann nicht wirklich was aufbauen kann. Weder kann ich mir da irgendwie für später großartig was zurücklegen. Also es ist gerade so, dass die Lebenshaltungskosten, die Miete etc., die sind abgedeckt. Mhm. Und dann geht man noch so ein kleiner Urlaub. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Und dann habe ich mir vor einiger Zeit Gedanken gemacht, wie kann ich irgendwie mehr Geld verdienen und bin dann zu dem Schluss gekommen, eigentlich ist nicht möglich, ohne dass ich mich irgendwie kaputt mache und habe dann überlegt, wie kann ich noch irgendwie Ausgaben reduzieren, habe dann da so noch so ein paar Stellschrauben gefunden und mich dann dazu entschieden, in Teilzeit zu wechseln, habe jetzt eine 4-Tage-Woche, kann weiterhin keine großen Sprünge machen, wie es vorher auch war, aber ich habe mehr Freizeit.
Und diese 4-Tage-Woche haben Sie als Baumpfleger, das ist immer noch derselbe Beruf, oder?
Das ist immer noch derselbe Beruf. Mhm. Und darüber hinaus mache ich mir jetzt halt natürlich Gedanken, was mache ich später mal, weil ich kann die Tätigkeit nicht bis zu meiner Rente machen. Mhm. Und werde, so wie ich es jetzt aktuell sehe an den Zahlen, werde ich später sowieso noch irgendwie auf Sozialhilfe angewiesen sein, wenn ich in Rente gehe. Und da stellt sich mir halt die Frage, höre ich vielleicht sogar wirklich früher auf. Ich schätze jetzt mal, dass es realistisch ist, bis 55 die Tätigkeit noch so machen zu können und darüber hinaus nicht mehr. Und höre ich dann mit 55 auf zu arbeiten, bin dann auf staatliche Hilfe angewiesen, was ich später ohnehin sein werde. Ja. Also es gestaltet sich als sehr, sehr schwierig. Ich meine, bis
da wäre Ihr Konzept, also Herr Sartor, kürzer zu arbeiten, dafür eventuell, das weiß man ja nicht, eine höhere Lebensqualität zu haben. Aber wenn es prekär ist, hat man keine hohe Lebensqualität. Dann denkt man nämlich die ganze Zeit darüber nach, ob es denn jetzt bis zum Monatsende reicht. Frau Kirsten.
Ja, darf ich noch mal zurückfragen, Herr Sartor, warum haben Sie die Entscheidung getroffen, in die Teilzeit zu gehen, obwohl die Einkünfte eh schon relativ niedrig sind?
Ja, kann ich erklären. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, in der freien Zeit, die ich habe, beispielsweise Foodsharing zu betreiben, weiß nicht, ob das ein Begriff ist, Lebensmittel retten, um nicht mehr im Supermarkt einkaufen zu gehen, sondern dann auch so an Lebensmittel zu kommen, mich dann da mit einzubringen und mit anderen Leuten zusammen auch so ein bisschen zu netzwerken, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, wo man Dinge dann einfach nicht mehr kaufen muss, wo man sich gegenseitig hilft. Die Zeit habe ich dafür jetzt einfach mehr und habe mehr Freizeit und unterm Strich gehe ich da eher mit einem Plus raus, beziehungsweise auf auf null, also so wie vorher auch.
Mhm. Aber es erfüllt sie mehr. Also es ist.
Es erfüllt mich mehr. Ja. Es ist einfach was ich direkt für mich tue. Mir macht meine Arbeit total viel Spaß. Mhm. Also das muss ich noch dazu sagen, sonst würde ich das nicht machen.
Für das Geld. Haben Sie mal Ihren Arbeitgeber gefragt, ob Sie sich nicht weiterqualifizieren können, schon in dem Bereich bleiben können, im Aufgabenbereich, aber vielleicht weiterqualifizieren, höher qualifizieren können, um dann vielleicht einen anderen Aufgabenbereich zu übernehmen, der auch besser bezahlt wird?
Also der Punkt ist ja, das war auch mit der Grund, warum ich meine letzte Arbeit aufgegeben habe. Das war eine praktische Tätigkeit und ein Aufstieg hätte bedeutet, ich sitze nachher im Büro. Mhm. Und ich will nicht im Büro sitzen. Ich möchte was mit den Händen machen.
Und in der Natur.
Und in der Natur. Mhm. Vorher war ich nicht in der Natur, aber habe auch was mit den Händen gemacht. Und also ich möchte irgendwas Handwerkliches machen und nicht nichts Organisatorisches, möchte nicht im Büro sitzen. Das sind dann halt natürlich die Berufe, die möglich wären und die Tätigkeiten, wo ich dann mehr Geld verdiene. Aber den Preis möchte ich nicht bezahlen, weil dann habe ich nachher eine Tätigkeit, die mir keinen Spaß macht.
Ja, Herr Stettes.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und ich möchte jetzt Herrn Sator mit seinem Lebensmodell gar nicht kritisieren, aber es macht es eigentlich wunderbar deutlich. Wir müssen irgendwie im Lauf unserer Erwerbsbiografie, unseres Lebens, treffen wir Entscheidungen, dass wir sagen, wir orientieren uns beruflich um. Herr Sator hat es schon einmal gemacht, hat gesagt, ich habe jetzt hier einen Beruf gefunden, der macht mir Spaß, aber ich habe das Gefühl, aufgrund der körperlichen Beanspruchung, das wird mich nicht bis zum Renteneintrittsalter tragen, was völlig okay ist, ich kann das gar nicht bewerten. Und das bedeutet also, wir müssen uns immer bewusst werden, was hat denn das für Konsequenzen auch auf die längere Frist. Und wenn ich mir bewusst bin, ich habe gerade eine Tätigkeit, die nur schwer bis zum Renteneintrittsalter auszuüben ist, dann muss ich mich natürlich schon Gedanken machen, wie ich dann langfristig arbeiten möchte. Und das Gleiche gilt auch für eine Entscheidung, beispielsweise in Teilzeit zu gehen. Aus welchen Gründen auch immer bedeutet das mit Blick auf die Rente, dass zumindest die Einzahlungen, die in das Rentensystem erfolgen, die Beiträge niedriger sind als bei einer Vollzeittätigkeit. Und das hat am Ende des Tages Konsequenzen für die spätere Rentenauszahlung. Und wenn man dann aber für sich, und so verstehe ich Herrn Sator, zum Schluss kommt, nee, das ist aber eigentlich das, was ich wollte, dann ist das völlig in Ordnung. Man muss sich nur mit den Konsequenzen einer solchen Entscheidung darüber muss man sich bewusst werden und dann entsprechend gegebenenfalls, wenn sich die Lebensumstände und auch die Wünsche und die Präferenzen ändern, dann entsprechend umorientieren.
Und da nochmal nachgefragt, Herr Stettes, werden wir in Zukunft ärmer sein, wenn wir weniger arbeiten? Also wird unser Wohlstand zwingend abnehmen, wenn nicht mehr so viele bereit sind, zum Beispiel 40 Stunden die Woche zu arbeiten?
Also wir werden schlicht und ergreifend, wenn nichts passiert, werden wir ärmer werden. Warum? Weil die Zahl der heute beispielsweise 15- bis 24-Jährigen, die Gesamtzahl aller jungen Menschen in Deutschland, die reicht nicht aus, um all die zu ersetzen, die heute im Alter von 55 und älter im Erwerbsleben stehen. Das heißt, wir werden da schlicht und ergreifend von der Anzahl der Menschen weniger werden. Wenn wir dann auch noch die Arbeitszeit sozusagen, wir werden Arbeitsstunden verlieren, wenn wir dann auch noch von der Arbeitszeit sozusagen abweichen, nach unten, dann bedeutet das, wir verlieren noch mehr Arbeitsstunden. Und das ist schlicht und ergreifend so, wenn weniger gearbeitet wird, wird wie am Ende des Tages auch weniger Wohlstand erwirtschaftet, der aber auf die gleiche Anzahl von Köpfen aufgeteilt wird. Und diese Rechnung geht nicht auf. Dann kann man eine Vielzahl von Stellschrauben drehen, um da entsprechend Anpassungen vorzunehmen. Frau Köschen hat ja zu Recht angesprochen, wir können über das Bildungssystem sprechen, wir können darüber sprechen, dass Menschen motiviert werden, Familien zu gründen, um das sozusagen in einer längeren Frist wieder in eine andere Balance zu bringen. Wir können darüber sprechen, produktiver zu werden, indem wir Arbeitszeiten effizienter organisieren in der Verteilung, dass es uns vielleicht gelingt, Menschen zu motivieren, aus der Teilzeit sozusagen in eine Vollzeit zu wechseln oder gegebenenfalls zumindest die Zahl der Arbeitsstunden zu erhöhen oder dass wir insgesamt unsere Arbeit so organisieren, dass wir produktiver werden. Das können wir alles machen, aber am Ende des Tages, wenn die Arbeitszeiten zurückgehen und weiter zurückgehen und sie sind im Trend zurückgegangen, dann werden wir ein Problem bekommen.
Und wir haben ja unter Umständen auch ein Problem. Also wir haben die Wünsche, bitte kein 9-to-5-Job, bitte kein Schichtdienst, bitte nicht freitags arbeiten. Also die Ansprüche und Wünsche an die Arbeitgeber haben sich ja geändert und verändert. Wir müssen darauf reagieren, weil man sonst keine Leute kriegt. Wie ist so Ihre Prognose, Herr Stettes?
Also ich bin ja Kölner. Und als Kölner ist man grundsätzlich
hätte man immer Joti Jange.
Ja, und nichts ist so schlecht, dass es nicht für etwas gut wäre. Das heißt also, das Gute ist ja, dass Unternehmen sich heute ganz anders aufstellen müssen und mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern und deren Wünschen und Bedürfnissen umgehen müssen, als das vor 20 Jahren war. Das ist einfach der schlichten Not geschuldet, dass man sagt, ich kann offene Stellen nicht besetzen. Und es ist gut, dass es hier eine andere Balance gibt. Das gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Daraus können sich auch ganz andere Rollenbilder heraus entwickeln. Frau Köschten hat es ja zu Recht angesprochen, da entwickelt sich was. Das kann man gut oder schlecht finden, aber das ist erstmal was Positives, dass es uns besser gelingt, flexibler gelingt, die Wünsche und Anforderungen von beiden Seiten besser in Einklang zu bringen, als das vor 20 Jahren der Fall war. Hm.
Herr Sato, erstmal vielen Dank für Ihren Anruf und Ihre Erfahrungen aus Konstanz. Ich habe da einen ganz zufriedenen Menschen gehört und das finde ich schön, dass Sie Ihre Arbeit lieben und dass Sie das gut geschafft haben mit der Lebensarbeitszeit. Schlussfrage an Sie, Frau Kirschen, wie gucken Sie in die Zukunft? Wie ist so Ihre Prognose?
Also,
damit das mit der Lebensarbeitszeit auch harmoniert.
Es bleibt spannend, es ist viel in Bewegung, es entstehen viele neue Konzepte und beide Seiten müssen mitarbeiten. Ja, die jungen Arbeitnehmer können jetzt auch nicht immer nur Forderungen stellen, sondern müssen auch Leistung bringen. Ja, müssen auch bereit sein, sich gut einzubringen. Andererseits müssen die Arbeitgeber auch sozusagen mehr auf die Beschäftigten zugehen. Also beiden Seiten müssen mehr aufeinander zugehen. Aber es bewegt sich viel, es ist viel im Fluss. Und wenn die Bereitschaft da ist, dann ist, denke ich, auch ganz viel möglich. Und wir sind natürlich gezwungen, wir müssen mit der Situation umgehen, wir müssen mit der alternden Bevölkerung, auch mit der Erwerbsbevölkerung umgehen, wir müssen mit dem Rückgang gegebenenfalls der Bevölkerung zurückgehen. Umgehen. Also wir sind gefordert, aber es ist viel in Bewegung und eigentlich bin ich ganz optimistisch, dass wir Lösungen finden.
Es ist viel in Bewegung, das hat man auch in dieser engagierten Diskussion gemerkt. Ich bedanke mich bei allen, die angerufen haben, für alle Beiträge und wünsche Ihnen allen auch noch ein schönes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.